Deals, Disruption, Distress. Bernhard Engel und Matthias Wabel reden über den rasanten Wandel in der Wirtschaft. Folge 2. Ist das schon eine Krise? Woran Unternehmer erkennen können, dass es Zeit ist zu handeln.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Deals, Disruption, Distress. Bernhard Engel, herzlich willkommen. Du bist Managing Director von Alvarez aus Aal, Österreich und beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit Transaktionen, Krisen, Distressed Unternehmen. Und darüber wollen wir heute reden.
Matthias, vielen Dank für die Einladung. Auch zu deiner Vorstellung, Matthias Wabel, Wirtschaftsjournalist und Kommunikationsunternehmer.
Wunderbar, gehen wir gleich in Medias Res. Deals, Disruption, Distress. Jeder, der heute die Zeitung aufschlägt oder im Internet die Newsseiten surft, wird fast jeden Tag Nachrichten zu einer neuen Unternehmenspleite finden. Eine Bäckerei, Immobilienunternehmen, mehrere, ein Motorradhersteller in der Gastronomie, ein Wäschehersteller. Man könnte eigentlich sagen, es kracht wie eine Kaisersemmel. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie kommt es zu solchen Krisen? Und zwar nicht nur dann, wenn der Gang zum Insolvenzgericht ansteht, sondern eigentlich, was passiert davor? Und das wäre jetzt eigentlich auch meine Frage. Am Schluss steht eine Zahl und jemand sagt, es geht sich nicht mehr aus. Aber eine Krise, Distress, beginnt ja viel früher. Das heißt, Bernhard, meine erste Frage an dich ist, aus deiner Erfahrung, wie lange vorher beginnt eine Krise und welche Indikatoren gibt's in einem Unternehmen, die darauf hindeuten? Und das muss ja nicht unbedingt eine Zahl sein, sondern können auch andere Faktoren sein.
Genau, Matthias, vielen Dank für die Frage. Fangen wir mal auf der Makroebene an, weil wir haben zurzeit Zahlen, die herumschweben, die einerseits sehr furchterregend sind, weil wir haben das niedrigste globale Wirtschaftswachstum mit 2,3%, zuletzt 2008 so niedrig. Wir haben Insolvenzraten in Österreich letztes Jahr 6.500, heuer werden 7.000 Insolvenzen projiziert. Das ist einmal ein Umfeld, das jeden Unternehmer zum Denken geben muss. Wie geht's mir eigentlich? Ja? Wie geht's meinem Unternehmen? Und daher ist diese, muss ich mal sagen, Selbstanalyse einmal sehr wichtig, dass man sozusagen jetzt Transparenz schafft im Unternehmen, welche Bereichen geht's gut, welchen geht's schlecht, Kennzahlen anschaut, P&L, Bilanz, bin ich profitabel, habe ich genug Eigenkapital und mein Unternehmensportfolio, welche Bereichen sind profitabel, welche nicht. Ja? Und das sollte ich eigentlich in so einem Umfeld tourlich machen, weil das ist was wie ein Health-Check eines Unternehmens muss man ja als Person auch machen, sollte ein Unternehmen eigentlich regelmäßig messen. Und genau wenn das Umfeld so ausschaut, würde ich mal sagen, umso regelmäßiger. Und wenn man diesen Check macht, dann wird man herausfinden, dass vielleicht manchen Bereichen besser geht und manchen schlechter. Und hier ist man eigentlich gut beraten, wenn man den Bereichen, wo es schlechter ausschaut, bestimmte Szenarien anstellt, um zu sagen, okay, in welchem Bereich, welchen Stress muss das ein Unternehmen aushalten, dass ich welche Bereiche fortfahre oder vielleicht einstelle. Ja? Dass man anderen Bereichen wieder Platz schafft. Oder muss man bei Kosten fragen, anfangen, schon früher auf die Kosten zu schauen, sie runterbrennen, bei der Liquidität. Ja? Also diese verschiedensten Bereiche eines Unternehmens gehören gut durchleuchtet. Also Transparenz schaffen schadet auf keinen Fall. Und umso schlechter die Makroindikatoren sind, umso besser muss man auf die Mikroindikatoren schauen.
Du sprichst jetzt von den Zahlen und selbst wenn man seine Hausaufgaben macht und einmal im Monat sich das alles anschaut, gibt es ja sehr oft noch andere Faktoren, die dann trotzdem eine Rolle spielen. Und im Nachhinein weiß man dann sehr oft, aha, es war dieser Zeitpunkt, es war dieses Meeting, es war dieser Besuch in diesem Werk und im Nachhinein weiß man dann, da hat es eigentlich begonnen. Das Schwierige ist ja jetzt nicht nur die Zahlen anzuschauen, sondern auch ein Sensorium dafür zu entwickeln, wann dieser Zeitpunkt oder wenn dieser Prozess beginnt. Was kann man da machen, damit man diesen Zeitpunkt erkennt und nicht verpasst?
Ja, also ich glaube, bei großen Unternehmen gibt es sowas wie Stimmungsindikatoren, ja, People Service werden gemacht und so weiter. Also das sind so Soft-Faktoren, da soll man sehr wohl drauf schauen. Ja. weil die Mitarbeiter wissen schon auch sehr gut, wie es den Unternehmen geht. Ja? Das Zweite sind natürlich die Kunden. Ja? Also diese Kundenindizes sind auch, das ist auch ein Softfaktor, auf den man schauen muss, weil der Kunde, wie finden Sie die Produkte, die das Unternehmen herstellt? Glaube ich, das sind Soft-Faktoren, die sind jedenfalls nicht sofort in der P&L oder in der Bilanz. Ne? Und das Dritte ist auch, wenn man sozusagen jetzt ein Unternehmen sich anschaut, wenn man mit den verschiedenen Ebenen spricht, dass man sich nicht nur sozusagen jetzt mit dem Top-Management beschäftigt, sondern insbesondere Mittelmanagement-Mitarbeiter, die länger da sind, um sozusagen ein Gefühl für das Unternehmen zu bekommen. Und ich glaube, wenn man hier mit wachem Geist hier das betrachtet, dann kann man schon sozusagen sehr früh solche Indikatoren sehen, wenn man diese Soft-Facts zusammengeht, weil die werden oft vergessen.
Was heißt das für die Unternehmenskultur? Weil jeder weiß, theoretisch sollte jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zu jeder Zeit alles sagen können und sollen. In der Praxis funktioniert das aber nicht oder nicht immer. Was kann ein Unternehmer, eine Unternehmerin tun, um auch wirklich diese Signale zu bekommen und zwar eine Kultur zu schaffen, dass diese Signale auch wirklich abgesandt werden und dementsprechend offen besprochen werden? Weil wenn wir die Situationen in Deutschland, Österreich, Schweiz der letzten Jahre anschauen, dann ist das Thema Unternehmenskultur und Kommunikationskultur sehr wohl ein Faktor.
Absolut, absolut. Ich meine, die Hard Facts sind halt die ganzen Whistleblower-Lines, die natürlich schon für Fraud und so weiter installiert werden. Aber bei der Unternehmenskultur geht es auch so zum Beispiel jetzt No-Fear-Policies, sozusagen Speak Up. Ja? Also das sind wichtige Indikatoren, weil, wie schon vorher gesagt, die Mitarbeiter eines Unternehmens, insbesondere die Langjährigen, sehr gut wissen, wie es dem Unternehmen geht. Und deswegen, glaube ich, ist die Kulturfrage eine, wo sozusagen jetzt nicht nur top-down kommuniziert wird, sondern auch sozusagen jetzt bottom-up. People Service habe ich schon erwähnt. Die muss man aber auch ernst nehmen, weil sonst sprechen ja die Mitarbeiter nicht auf, weil sonst wird sozusagen jetzt, wenn keine Actions getrieben werden, ist es nicht relevant, dass man hier aufspielt. Und ich glaube, diese Nuancen, weil das sind Nuancen, die wichtig sind, um früh zu erkennen, an welchen Ecken und Enden des Unternehmens es potenziell krachen könnte.
Das heißt, die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer braucht schon auch einen selbstkritischen Reality-Check, um abzuklären, das, was ich will, das, was ich sehe, passt das noch zusammen mit dem, was tatsächlich da draußen
passiert? Total wichtig, ja. Weil der klassische Elfenbeinturm, ja, wenn man keiner mit einem redet, wird man keinen Self-Check eindruck können. Und das ist total wichtig, dass man das Bottom-up-Feedback mit Dritten drüber spricht, weil insbesondere in Konzernen wird oft viel nicht herangetragen und auch sozusagen hierarchische Managementstrukturen sind nicht sehr besonders gut, um Transparenz zu haben.
Was gibt's da für Indikatoren, die in einem Unternehmen darauf hindeuten können, dass etwas nicht stimmt?
Es können ganz einfache Sachen wie Reisekosten sein. Ja? Wenn du für jeden Trip auf Business Class fliegst, ja, wenn du zu jedem Meeting mit der Business Limousine hinfährst, ja, dann sind das so Soft Facts, die erkennen lassen, dass hier die Kontrolle des Unternehmens, des Unternehmers nicht mehr vorhanden ist. Ja. Und wenn so der Fall ist, dann sieht man wahrscheinlich zu spät, ja, dass hier ein Problem entweder PNL oder in einem Balance Sheet vorliegt, weil es übersehen wird aus sozusagen jetzt Kostenüberdruss. Und ich finde, Disziplin in den Kosten, in Reisekosten, in Bewirtungskosten sagt schon viel über ein Unternehmen aus. Und das sind oft so kleine Softfacts, die dann überraschend, ja, für die Außenwelt oder auch für das Unternehmen selbst dann in eine Krise schlittern, vorhanden sind.
Und da kommen wir also zu einem ganz entscheidenden Punkt. Für jeden Unternehmer ist es schwierig. Einerseits muss jemand eine Entscheidung treffen und andererseits sollen Dinge möglichst offen und auch lange diskutiert werden, damit jede Information einfließt. Das heißt, wir haben zwei Pole. Einerseits, jemand muss entscheiden und es muss schnell gehen. Andererseits braucht man möglichst viel Feedback, damit möglichst viel Information eingeholt ist. Zwischen diesen beiden Polen, wie ist die richtige Herangehensweise?
Genau, ein Unternehmen ist keine Demokratie. Ja? Das heißt, du brauchst genug Daten, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und für diese guten Daten brauchst du Transparenz in Unternehmen, eine gute Unternehmenskultur. Aber das Nicht-Entscheiden auf längere Zeit kann genauso zur Krise führen. Das heißt, immer in die Priorität auf die Entscheidung nach guter Datenmenge ist und auch keine Scheu davon haben, die Daten vielleicht nochmal zu erarbeiten oder auf geänderten Daten neu zu entscheiden. Aber die Entscheidung muss dann getroffen werden. Ein Zerreden bringt gar nichts.
Das heißt, die Entscheidungskultur, wie kommen wir im Unternehmen zu Entscheidungen, ist genauso wichtig wie Finanzkennzahlen.
Absolut. Das sind eben datengetriebene Finanzkennzahlen. Hier ist die Transparenz wichtig. Aber die Entscheidungskultur, nämlich noch einmal verschieben, im nächsten Meeting, ist total wichtig. Das heißt, im internen Meeting können Ziele gesetzt, können sozusagen Entscheidungen vorbereitet und dann gehört entweder eine Entscheidung getroffen oder aber, wenn nicht genug Daten da sind, genau festgelegt, welche Daten vorhanden sein müssen, dass eine Entscheidung getroffen werden muss. Aber keine Entscheidung zu treffen, ist aus meiner Sicht genauso fatal, wie die falsche Entscheidung zu treffen.
Versuchen wir jetzt wieder zurückzukommen, ein bisschen auf harte Zahlen, Daten, Fakten. Ihr bei Alvarez & Marsal beschäftigt euch sehr intensiv mit dem Zahlenmaterial. Was ist denn für euch eigentlich die Definition einer Krise? Was schaut ihr euch an? Welche Zahlen sind für euch davon der größten Relevanz?
Also, es gibt natürlich zwei große Unterschiede. Einerseits in dem operativen Ergebnis, wenn das Verluste hat, deutet das natürlich auf eine Krise hin. Nur ein Unternehmen kann auch ruhig einmal über ein Jahr einen Verlust schreiben, weil man Investitionen gemacht hat und so weiter. Und da muss man jetzt weiter natürlich die Bilanz anschauen, ob hier genug Eigenkapital vorhanden ist, um über eben so ein Jahr zurechtzukommen. So, das sind einmal auf High Level natürlich die wichtigsten Faktoren. Operatives Ergebnis und Bilanz/Eigenkapital. Aber insbesondere, wenn sich was zuspitzt, ist die Liquiditätslage meistens dann der letzte oder wichtigste Faktor. Das heißt, die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. Und wenn hier Zahlungen nicht prompt beziehungsweise nicht mit Konto vorgenommen werden, dann ist das natürlich ein Indikator, der schon am Ende sehr wichtig ist. Weil wenn das nicht gemacht ist, dann sind wir schon sehr nah an der Unternehmenskrise/Pleite. Ja? Und das muss immer in der Zusammenschau betrachtet werden, weil wenn einer dieser Faktoren einmal nicht funktioniert, wie gesagt, das operative Ergebnis mal für ein Jahr negativ, wenn bestimmte Investitionen gemacht worden sind und so weiter, die strukturiert gut finanziert worden sind, auf die Laufzeit der Investition und so weiter, dann ist das also in Ordnung. Das heißt, die wichtigste Zusammenschau der verschiedenen Indikatoren und dann in der Zusammenschau auch das im Gesamtheitlichen gesehen werden. Deswegen wird auch eine sogenannte Fortbestehensprognose bei einem Unternehmen, werden eben diese verschiedenen Faktoren zusammengeführt und dann schlussendlich, auch wenn eine bestimmte Verschuldensgrad und so weiter gegeben ist, wird auch dann getestet, ob das nachhaltig oder nicht nachhaltig ist.
Wie macht ihr das? Wie lange brauchst du, um dir einen ersten Überblick zu verschaffen? Sagen wir, du hast einen neuen Fall, du schaust dir die Bilanzen an. Worauf schaust du zuallererst? Wie lange brauchst du mal sozusagen, um dich einzulesen? Und mit welchen 5 Fragen gehst du dann zum Management und sagst, ich hätte mal 5 Fragen, 1, 2, 3, 4, 5?
Also ich finde, das Allerwichtigste ist der Indikator, wie lange das Management braucht, um die Zahlen zur Verfügung zu stellen. Ja? Weil wenn keine Transparenz für Zahlen da ist, ist das schon einmal der wichtigste Faktor, der negativ ist, wenn das nicht da ist. Das heißt, wenn ich eine Frage stelle und kriege nach einem Monat das erste Mal die Zahlen, ja, dann ist es natürlich wichtiger. Und dann in welcher Granularität Zahlen dran. Das heißt, wie plant das Unternehmen? Plant es halbjährig, plant das quartalsmäßig, plant das monatlich, plant das wöchentlich. Ne? Umso besser die Granularität ist, umso besser ist auch sozusagen jetzt die Indikatoren, die ich treffen kann. Weil die Analyse von Bilanzzahlen, die ja rückwirkend sind, bringt mir oft die Vorausschau nicht. Das heißt, ist eine Vorausschau geplant? Welche Vorausschau ist geplant? In welcher Granularität? Und immer diese 3 Faktoren, das heißt, in welcher Schnelligkeit habe ich Daten, in welcher Granularität sind Daten und wie agil ist das Unternehmen in der Bereitstellung, das ist einmal das Allerwichtigste. Dann kann ich mich einmal zurücklehnen und einmal die Zahlen anschauen. Weil wenn die Zahlen dann, sagen jetzt, wie ich vorher erwähnt habe, ist da mal sozusagen ist das operative Ergebnis negativ. Wende ich mir mal den Ursachen dieses Ergebnisses zu. Sind verschiedene Bereiche hier betroffen oder ist nur ein Bereich betroffen? Weil wenn nur ein Bereich betroffen ist, dann weiß ich schon immer die alte Regel, naja, dann kann ich zurück zum Kerngeschäft, ist das operativ fit, dann kann ich sozusagen jetzt was Schlechtes wegschneiden. Ja, so. Und diese Operation ist dann oft relativ schnell zum Durchführen. Das zweite ist die Bilanz. Wenn ich hier sozusagen jetzt noch einen Puffer habe, nämlich genug Eigenkapital, branchenabhängig natürlich haben, Handler typischerweise weniger irgendwelche Maschinenbau oder so weiter, Branchen, dann habe ich schon das zweite Gefühl, ist da noch genug Puffer da, um eine Krise, die ich nach der PNL her festgestellt habe, vorhanden ist oder nicht. Und das dritte, die Liquidität, das ist die Planung, die die meisten Unternehmen am schnellsten eigentlich bereit haben sollten. Ja? Und hier kann ich dann am schnellsten dann sehen, ob hier Stress vorliegt oder nicht.
Das heißt, eigentlich sollten diese Forecasts mit Knopfdruck innerhalb von wenigen Stunden eigentlich verfügbar sein.
Absolut, das ist der Health-Test. Ja? Wie schnell was vorhanden ist, wie ist die bestimmte Fittigkeit des Unternehmens. Ja? Weil auch wenn ich ein gutes Unternehmen habe, aber ich brauche ewig, um Zahlen bereitzustellen, ja, sollte hier dann ein Stressfaktor, ein Krisenfaktor andern, habe ich den erst sehr spät vorliegen und ich kann nur sehr spät reagieren.
Die Zinsbelastung ist für viele ein großes Thema. Die Zinsen sind zwar jetzt etwas gesunken, aber das ist zumindest in Europa vorbei. Worauf schaust du oder was siehst du, wenn du üblicherweise auf die Zinszahlungen schaust? Was ist aus deiner Sicht ein gutes Verhältnis?
Fristenkonformität, das heißt, die Güter, die finanziert worden sind, sind sie mit den richtigen Laufzeiten der Kredite finanziert. Ja? Die Höhe der Kredite ist natürlich abhängig davon, wie genau die Zinslandschaft ist. Wir haben am Beginn des Jahres viele Zinssenkungen gehabt, die uns jetzt auf ein mittleres Niveau gebracht haben, das aber aus jetziger Sicht sich auf mittlerem Niveau stabilisiert hat. Das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass man jetzt wieder in einen Nullzinsbereich kommt, sondern dass man eher in dem Bereich, wo wir uns jetzt stabilisieren, bleibt. Das heißt, jetzt kann man Optimierungen speziell in der Art der Finanzierung und in der Konformität mit dem Underlying feststellen. Und auf das muss man schauen.
Also eine ganz wichtige Frage ist die der Zinszahlungen. Dementsprechend die Frage, wie oft muss ich mit den Banken, mit den finanzierenden Kreditgebern konferieren, um auch diese Vorschau ausreichend früh zu haben?
Genau, je nachdem, ob Unternehmen durch Banken, durch Kredite finanziert wird, aber durch Anleihen, durch den öffentlichen Markt, kann ich als Unternehmer den Markt indizieren, weil wenn Anleihen sind ja öffentlich notierte Finanzierungsinstrumente, hier sieht ja auch die Öffentlichkeit, welche Fristigkeiten habe. Das heißt, wenn ich Unternehmen mir anschaue, kann ich schon, ohne dass ich die Banken frage, sehen, ob hier die Fristigkeiten strukturiert sind, Fälligkeiten kurzfristig da. Und dann kann ich schon von einer Außensicht her analysieren, hat das Unternehmen kurzfristige Zahlungen zu tätigen und wie groß sind diese und passen die mit der Profitabilität des Unternehmens zusammen. Ja? Zweite Sicht, wenn nur Bankkredite vorhanden sind, dann muss ich einmal tiefer blicken. Das heißt, hier ist insbesondere auch eine Umstrukturierung möglich. Das heißt, hier muss ich nur vorsichtig vorgehen, weil eine Umstrukturierung kann auch schnell eine Restrukturierung werden. Das heißt, ich muss mit der Bank ein Gespräch führen, das gewisse Sensibilitäten hat. Nämlich, ich muss der Bank indizieren, dass ich sozusagen jetzt, dass meine zukünftige Vorausschau ist und dass ich aufgrund meiner zukünftigen Vorausschau und Einschätzung meine Finanzierungslage umstrukturieren will, um eben hier keine Nervosität auszulösen. Das Gleiche ist für Anleihen. Wenn ich hier sozusagen jetzt meine Bondholder sollte ich regelmäßig informiert halten, um eben, wenn hier Überraschungen aufkommen, dass rechtzeitig Informationen getätigt werden, weil hier ist die Kapitalmarktkommunikation sehr wichtig. Das heißt, ich habe verschiedene Ebenen, auf denen ich agieren muss und als Unternehmen muss ich die Sensibilität haben, diese verschiedenen Ebenen auch richtig anzusprechen, weil sonst kann ich schon durch den falschen Umgang mit meinen Kapital- bzw. Darlehensgebern einen gewissen Stress auslösen.
Ja. Ja, wenn die nervös werden, dann ist es möglicherweise schon zu spät.
Exakt.
Ich möchte ein bisschen zurückgehen auf eine Makroebene. Wir haben jetzt Österreich besprochen, heuer vielleicht das erste Mal wieder ein Wachstum seit 3 Jahren. Ihr schaut bei Alvarez und Marsal sehr genau ganz Europa an in eurem regelmäßigen Distress Alert. Und ich wollte dich fragen, ihr habt da vor kurzem ganz genau hineingeschaut, was seht ihr in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in anderen großen Volkswirtschaften?
Also wir schauen uns 8000 Unternehmen Europas genau an. Und hier haben wir analysiert, dass ein relativ großer Satz von rund 10% aus unserer Sicht distressed ist. Ja? Das heißt, es ist ein relativ großer Bodensatz an Unternehmen, die Krisenindikatoren ausweisen. Hier ist natürlich branchenabhängig, ob der Satz über oder unter 10% sind. Media zum Beispiel ist ein Prozentsatz, das 12-13% ist und hier ein großer Stressfaktor vorliegt. Und das sind eben Branchen, die gefährdet sind. Oder auch die Automobilindustrie, die ist zwar unter 10%, aber wir haben einen sehr großen Anstieg gehabt von letzten Jahr auf voriges Jahr, was natürlich den Stress dort sehr gut zeigen lässt. Zum Beispiel in Österreich ist die Arbeitslosigkeit innerhalb der Automotive-Branche um 50% angestiegen. Und das ist schon, obwohl es nur 1% der Gesamtbeschäftigten darstellt, ist eine 50-prozentige Anstieg der Arbeitslosigkeit natürlich mega groß.
Das ist natürlich auch auf Deutschland zurückzuführen. Für Österreich natürlich der wichtigste Auslandsmarkt. Allerdings haben wir mit Frankreich die zweite große Volkswirtschaft in der Europäischen Union, die ja auch nicht gerade floriert.
Leider sind beide wirtschaftlichen Großmächte Europas von ihren Indikatoren nicht gerade gut. Wir haben Deutschland mit dem höchsten Distressed-Faktor bei 13% und Frankreich nur ein bisschen drunter mit dem größten Anstieg im letzten Jahr. Das heißt, wir haben zwei sehr große Volkswirtschaften, denen es nicht besonders geht. Ja? Und dadurch hat das kleine Österreich, das natürlich insbesondere Deutschland gegenüber große Abhängigkeiten hat, würde mal sagen, einen externen Faktor, der halt zum Beeinflussen sehr schwierig ist.
Jetzt haben wir besprochen, Deutschland, Frankreich, die zwei großen Volkswirtschaften mit Schwierigkeiten. Sektoren haben wir auch schon etwas angesprochen, Medien, Handel, Retail. Was siehst du sonst noch branchenmäßig? Wo tut sich was?
Als roter Faden bei den Branchen sieht man, dass jene, die sozusagen jetzt den Digitalisierungstrend verpasst haben, große Schwierigkeiten haben. In Mediabereich bringt jene, die sich hier nicht angepasst haben, zu spät transformiert haben, haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht und haben hier weisen hier distressed auf. Im Handel genauso. Der stationäre Handel hat natürlich große Probleme. Das heißt, jene Unternehmen, die hier E-Commerce nicht rechtzeitig aufgestellt haben, sich vorbereitet haben, haben genau das Gleiche. Im Automotive-Sektor, wo wir schon gesagt haben, ist zwar noch unter 10% vom Distressed-Faktor, aber die Wachstum Rate im Distress-Faktor ist sehr stark. Das ist von 5% auf 8% gesprungen. Und hier sind insbesondere die sensiblen Wertschöpfungsketten das große Problem. Die ziehen sich global und wenn natürlich Faktoren wie Zölle drauf wirken, dann hast du an verschiedenen Punkten, wo das in dem Automotive-Sektor wirken kann, das Problem. Das heißt, du hast schon vorab ein Strukturproblem gehabt und zusätzlich haben Zölle dazu geführt, dass der Stress erhöht wurde.
Ich möchte jetzt am Schluss noch darauf zurückkommen, was mache ich konkret, wenn ich als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer bemerke, okay, wir müssen das machen. Also wir haben besprochen, es gibt Phasen, da möchte man das möglicherweise noch nicht wahrhaben. Die Zahlen geben es vielleicht auch noch nicht her, aber man spürt, eigentlich müssten wir was tun. Und manchmal zieht sich das möglicherweise einige Wochen, Monate, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, so, hier und jetzt und wir müssen das machen. Was mache ich als Geschäftsführer in dem Moment? Wen brauche ich und welche operative Umsetzung, um hier gegenzusteuern und das Richtige zu tun?
Vielen Dank für die Frage. Meiner Ansicht nach ist das eine der wichtigsten Fragen überhaupt, weil bei einer Krisensituation gehören Krisenrestrukturierungsspezialisten und nicht Branchenspezialisten. Das ist schon mal der Anfangsfehler, den ich machen kann. Das heißt, das Team, das ich brauche, um mein Unternehmen zu retten, ist eines, das schon mehrere Rettungen in sich hat. Weil die Abläufe sind in der Krise immer die gleichen. Es ist wie bei einem Feuerwehrabsatz. Das sind Prozesse, das sind bestimmte Analysen, die ich immer wieder gleich tun müsste. Hier ist es nicht so relevant, habe ich den Branchenspezialisten, der das macht, sondern habe ich das richtige Team, das schon einige Krisen bewältigt hat und somit sozusagen die Routine in der Krise schon aufweist. Ja? Und das ist besonders wichtig. Erstens. Zweitens, wenn ich das richtige Team habe, dann ist Transparenz ein sehr wichtiger Faktor. Das heißt, möglichst schnell alle Daten, Fakten auf den Tisch. Somit kann der oder die Spezialistin oder das Team sehr schnell zum Kern des Pudels kommen. Das heißt, wo liegt das Problem vor? Ist es in der Wertschöpfungskette? Ist es bei den Kosten? Ist es bei dem Absatz? Wo auch immer das vorliegt, kann ja verschiedene Ursachen haben. Aber umso schneller ich die Zahlen am Tisch habe, umso schneller kann ich die Analyse nehmen. Und das Dritte ist Freihand in der Exekution. Das heißt, ein Pouvoir mit den Banken verhandeln zu können, ein Pouvoir die Mitarbeiter informieren zu können, ein Pouvoir mit den Lieferanten zu sprechen und natürlich mit den Kunden. Das heißt, drei wichtige Faktoren: das richtige Team, Transparenz und Umsetzungsschnelligkeit.
Wie mache ich das jetzt sozusagen? Das ist ja dann der Punkt auch, wo ihr ins Spiel kommt. Ihr seid extern, kommt neu dazu und ihr steht vor der Herausforderung, mit einem Team im Unternehmen zu arbeiten, das möglicherweise hinterfragt wird, das möglicherweise sich auch überlegt, bleibe ich, gehe ich, wie auch immer. Wie macht man das richtig, dass sozusagen alle an einem Strang ziehen und wie hält man die Leute intern und extern so gut zusammen, dass es auch wirklich funktioniert?
Diese Basis schaffen ist das Allerwichtigste in der Krise. Das heißt, wer entscheidet in der Krisensituation, welches Team ist das und von wem erhält er sozusagen jetzt das Empowerment? Ja? Und das muss sehr schnell fertiggestellt werden. Und hier ist unser Zugang, dass wir sehr offen und transparent sehr schnell unser Feedback geben, ob wir uns wohlfühlen, hier agieren zu können oder nicht. Weil es muss dann alles sehr schnell gehen, sehr strukturiert. Und um das durchziehen zu können, braucht man eine gute Basis, um das zu starten. Und die Basis ist Transparenz, Empowerment, um das umsetzen zu können.
Wie lange braucht es, bis ihr wisst, das wird uns gelingen?
Relativ schnell. Sobald die Daten am Tisch liegen, kann das in wenigen Wochen der Fall sein. Weil wenn man das in wenigen Wochen nicht zustande bringt, die Basis zu analysieren, dann wird es mittel- und langfristig auch nicht funktionieren.
Vielleicht noch eine letzte Frage, die oft gestellt wird. Ich bin jetzt Gründer, Unternehmer, ich habe das Unternehmen aufgebaut. Wir kommen in eine Krise, unverschuldet, der Markt ändert sich. Ich will, aber ich merke, es geht nicht mehr. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, um dann auch zu sagen, gut, wir sperren zu und wir wickeln das ab? Was ist das Schwierige dabei?
Diese Einsicht ist das Schwierige. Ein Unternehmer, der Jahrzehnte erfolgreich war, aber dann plötzlich, weil sein Markt weggebrochen ist, ein externer Faktor, die Zinslandschaft sich geändert hat, war lange erfolgreich und plötzlich ist es nicht mehr. Diese Einsicht ist sehr schwierig zu treffen. Aber diese Einsicht ist meiner Ansicht nach das Wichtigste, um das Erarbeitete noch zu erhalten. Das heißt, wenn diese Einsicht noch rechtzeitig kommt, kann man den Schaden noch minimieren. Weil ein Unternehmen, selbst wenn man es stilllegt, also Gun Concern, wie das im Fachjargon heißt, hat Assets, die man auch gut verkaufen kann, hat Assets, die man strukturiert verkaufen kann. Und wenn man das strukturiert macht, dann kann man werterhaltend noch ein gutes Ergebnis hereinfahren. Und dieser Gun/Going Concern, nämlich ob die Fortbestehung noch möglich ist, das sollte relativ flott passieren, weil wenn das relativ flott passiert, dann können noch die Assets gut und strukturiert verkauft werden und der Unternehmer kann das, was er in jahrzehntelanger harter Arbeit sich erschaffen hat, noch zu einem gewissen Teil halten.
Das heißt, du sagst, das kann auch Teil eines natürlichen Zyklus sein, dass ein Unternehmen aufgebaut wird und dann wieder langsam abgebaut wird und auch wieder zugesperrt wird.
Absolut. In der Wirtschaftsgeschichte hat es Success Stories gegeben, die für einen bestimmten Zeitraum gut waren und für einen bestimmten Zeitraum dann nicht mehr gut waren. Aber nichtsdestotrotz, wenn du das erkennst, wenn diese Erkenntnis da ist, kannst du den Wert, den du geschaffen hast, nur erhalten. Im Gegenteil, wenn diese Erkenntnis sehr spät kommt, dann ist alles, was du geschaffen hast, nicht vorhanden. Und hier ist es bei der Asset-Verwertung ein sehr wichtiger Faktor, dass das in Ruhe und strukturiert gemacht wird. Wenn mir das ein sogenannter Fire Sale gemacht wird, wie wir wissen, dann wird das nur zu einem großen Haircut im Jargon Abschlag gemacht. Ne?
In Österreich ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Unternehmens- und Unternehmerkultur beziehungsweise die Sicht auf Unternehmen in Österreich ist ja nicht immer ganz einfach.
Ja, also da lobe ich mir den angloamerikanische Sicht auf die Dinge. Das heißt, eine relativ nüchterne und Kapitalmarktsicht auf Unternehmen. Das heißt, Mark-to-Market, das heißt, bewertet, kann es auch sein, dass ein Unternehmen einen Zyklus durchwandert. Und wenn der Zyklus sozusagen jetzt am Ende seiner Laufzeit ist, die Selbsteinschätzung und Selbstsicht als Unternehmer wird sehr schnell in amerikanischen Raum ist, dass es sozusagen jetzt mit dem Unternehmen zu Ende geht. Man tragt die Assets ab und man versucht was Neues. Ja? Ich glaube, diese Kultur, diese Fehlerkultur haben wir so in Mitteleuropa nicht. Ja? Und die führt dazu, dass man sozusagen jetzt bis am Schluss alles am Leben erhalten muss und dann eben die Assets nicht mehr strukturiert verkaufen kann. Und das ist meiner Ansicht nach falsch. Hier sollte ein Umdenken in der Unternehmens-, in der Wirtschaftskultur stattfinden, weil natürlich dann das Learning aus einer Krise, aus einer Abwicklung des Unternehmens, kann man durchaus wieder ins Nächste bringen. Ja? Aber wenn man das sozusagen hinauszieht, sich hier der bürgerliche Tod ereignet, dann findet keine Lernkurve statt und dann kann man den neuen Zyklus nicht wieder starten.
Was könnte Österreich noch gebrauchen, wenn man zum Thema Unternehmens- und Unternehmerkultur nachdenkt?
Also aus meiner Sicht muss man sehr früh damit anfangen. Das heißt, schon in den Schulen Entrepreneurship zu diskutieren, zu lernen, Business Cases darzustellen, Pitch-Training zu machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil dann kriegt man das schon in die DNA als Jugendlicher mit. Dann spätestens an den Universitäten, dass man hier nicht nur, welchen Job willst du haben, sondern, ich gründe mein Unternehmen. Ja, ich werde Unternehmer. Dass das genauso natürlich ist wie einen Job suchen. Und dann diese Fehlerkultur. Das heißt, Gründen in jungen Jahren führt dazu, dass man sozusagen jetzt eine Krise, einen Fehlschlag eigentlich noch viel besser wegstecken kann und mit dem Learning weitergehen kann. Ja. Und diese drei Maßnahmen, das heißt schon in der Schule, dann in Universitäten, aber durch auch diese Fehlerkultur, dass man das zur DNA des Landes macht. Und ich glaube, das ist schon eine sehr gute und solide Basis.
Das bringt mich auch jetzt wirklich zur letzten Frage zu Engels Engel. Wie geht's den Startups in Österreich, Bernhard? Du bist ja viel unterwegs, jetzt nicht nur bei großen Konzernen, sondern auch bei kleinen und Startups und Scale-Ups. Wie geht's den österreichischen Jungunternehmern?
Also wir haben hier in Österreich durch verschiedene strukturelle Voraussetzungen eigentlich schon eine gute Basis geschaffen, um Unternehmen in Österreich zu gründen. Wir haben die GmbH Light geschaffen, die bestimmte Voraussetzungen hat. Wir haben gewisse steuerliche Anreize und wir können Unternehmer und Unternehmen schnell aufbauen, aber auch wieder zurückfahren. Ja? Das heißt, wir haben hier sozusagen jetzt eine gewisse Agilität, wo wir eine Basis haben, Unternehmen zu gründen und auch aufzubauen. Durch die Kleinheit des Marktes haben wir natürlich einen Nachteil, weil man natürlich von der Skalierbarkeit als österreichisches Unternehmen nicht sofort den eigenen Binnenmarkt dazu nutzen kann. Aber andererseits, er wird sehr gerne im deutschsprachigen Raum als Pilotmarkt verwendet. Also das ist wieder ein guter Faktor. In der Finanzierbarkeit bzw. in der Risikokapitalfreudigkeit hat natürlich Österreich weiterhin ein Manko. Aber nichtdestotrotz, wir haben in Österreich zwei bekannte Unicorns, die sozusagen jetzt in Österreich gegründet wurden und in relativ kurzer Zeit in eine Milliardenbewertung gekommen sind. Und das im Finanzsektor und auch Digitalsektor gebracht wurde. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass es möglich ist. Ja? Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man die klugen Köpfe im Land behält, dass sie zurückkommen, diesen Braindrain stoppt, die Risikokapitalgeber motiviert, auch in Österreich zu investieren, obwohl der Markt kein großer ist, aber als Pilotmarkt sehr gut verwendet werden kann. Es gibt globale Skalierungsbeispiele aus Österreich heraus. Und daher glaube ich, dass ich hier das zum Großteil positiv sehen würde.
Bernhard, vielen Dank. Deals, Disruption, Distress, Folge 2. Viele interessante Details. Ich freue mich auf unsere nächste Folge in circa 4 Wochen. Wir werden uns dann die Brille eines Bankers, einer Bankerin aufsetzen und welche Rolle Banken und Banker bei der Unternehmensfinanzierung spielen, aber auch in schwierigen Situationen, damit man besser verstehen kann, auch als Unternehmer, als Unternehmerin, wie denkt eigentlich eine Bank, wie denkt ein Banker, wenn ich mit ihm zu tun habe. Und das sollte auch helfen, für Bankgespräche gut vorbereitet zu sein. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es wieder so interessant und freue mich auf die Fortsetzung. Danke, Bernhard.
Vielen Dank, Matthias. War mir eine Freude.
Wenn Sie mehr über die Expertise von Bernhard Engel und der Unternehmensberatung Alvarez & Marsal erfahren möchten, schauen Sie auf alvarezandmarsal.com.